Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Janina Findeisen ist eine junge deutsche Journalistin, die vor inzwischen 3,5 Jahren eine fatale Fehlentscheidung getroffen hat. Im Herbst 2015 reiste sie nach Syrien, um einen Dokumentarfilm über eine deutsche IS-Kämpferin zu drehen und wurde dabei entführt. In der Gefangenschaft brachte sie ihren Sohn zur Welt. Auch dann dauerte es noch Monate, bis sie freigelassen wurde. In dieser Woche war Janina Findeisen bei uns.
Das war die falsche Entscheidung und ich bin froh, dass ich darüber heute sprechen kann, weil manche falschen Entscheidungen kann man nicht mehr korrigieren.
Können Sie auch drüber sprechen oder können Sie erklären, warum Sie damals diese Entscheidung getroffen haben?
Ich war damals eingebettet in eine Produktionskonstellation, die einfach nicht mit den richtigen Methoden auch an diesen Dokumentarfilm rangegangen ist. Da sind viele Produktionsfehler passiert und es war auch so, dass ich einfach durch diesen Film und durch diese Geschichte meiner Jugendfreundin Laura, die ich erzählen wollte, eingebettet war und auf eine gewisse Art auch einfach blind war für die Risiken. Ich war naiv und das ist auf jeden Fall ein schwerer Fehler gewesen.
Und die Warnungen gab es ja, denke ich zumindest, auch im Vorfeld. Ja. Sie waren schwanger und haben natürlich dann nicht nur das Risiko für sich aufgenommen, sondern auch für ein ungeborenes Kind.
Ja, die Warnungen gab es, also von verschiedensten Seiten. Die Mutter meiner Schulfreundin hat mich vorher gewarnt, mein Freund hat mich gewarnt. Es gab sozusagen zahlreiche Warnungen vorher, aber eben leider auch nicht nur, weil diese Reise wurde eben auch vorbereitet, es wurde eine Versicherung abgeschlossen und das waren dann alles Strukturen, die am Ende dazu geführt haben, dass ich überhaupt in die schlechte Position kam, diese falsche Entscheidung treffen zu können.
Seit 2,5 Jahren sind Sie wieder ein komplett freier Mensch. Sie leben in Berlin. Ihr Kind oder Ihrem Kind geht es inzwischen auch gut oder geht es richtig gut? Ist das alles für Sie abgeschlossen? Haben Sie inzwischen Ihren normal getakteten Alltag oder gibt es immer noch irgendwelche Flashbacks?
Also tatsächlich hat das eine Zeit gedauert, wieder anzukommen, aber nach 2,5 Jahren ist dann auch der Alltag wieder ganz und gar zurückgekehrt. Also ich sag jetzt mal, das erste halbe Jahr war noch schwierig, weil da einfach auch die Erinnerungen noch präsent waren. Für mich war es damals sehr schwierig, zum Beispiel Nachrichten aus Syrien zu gucken, direkt nach meiner Rückkehr, weil ich mir ja genau vorstellen konnte, wie es da unten ist. Und die Nachrichten sind ja immer schrecklich. Das hat gedauert, aber auch inzwischen kann ich sogar wieder Nachrichten aus Syrien.
Haben Sie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder in Anspruch genommen oder ging es auch ohne?
Das habe ich gemacht und das war auch mit Sicherheit ein ganz wichtiger Schritt, weil ich glaube, so eine Erfahrung, da muss man sich einfach Hilfe holen, auch damit sozusagen nichts übrig bleibt, sondern dass man da auch ganz wieder ins alte Leben zurückkehren kann.
Beim Kind, und das Kind war ja nun sehr, sehr klein, ist gar nichts übrig geblieben?
Nein, wir hatten sehr viel Glück im Unglück. Durch mein Kind waren einfach die Entführer tatsächlich anders eingestellt.
Ein Stück weit freundlicher auch.
Ja.
Mein Zimmer im Haus des Krieges. Das ist der poetische Titel des Buchs von Janina Findeisen, das in dieser Woche erschienen ist und in der sie die Geschichte ihrer Entführung und Geiselnahme erzählt. Exakt 351 Tage war Janina Findeisen in Syrien in der Gewalt einer islamistischen Terrorgruppe. Die zentrale Figur ihrer Entführung war ein Mann aus Saudi-Arabien namens Al-Juni.
Wir sollten über ihn wissen, dass er gefährlich ist und dass nach meinen Informationen auch unklar ist, was mit ihm passiert ist.
Ein Mitglied von Al-Qaida?
Früher, ja.
Hochrangiges Mitglied von Al-Qaida?
Das soll er gewesen sein, ja.
Dem man was vorgeworfen hat?
Also, dass er ein Leibwächter von Osama bin Laden gewesen sein soll.
Wie haben Sie den erlebt?
Ich habe ihn erlebt als einen Schakal. Also ich fand ihn sehr unangenehm in dem Moment, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe. Ich fand, er hatte was Hinterlistiges, was Verwegenes. Manchmal hat man das ja mit Menschen, dass man ad hoc ein schlechtes Gefühl hat, sobald man denen gegenübersteht. Und so war das.
Bei dem. War das der Chef der Entführer?
Ja.
War es der Organisator der Entführung?
Wahrscheinlich nicht alleine, aber wahrscheinlich unter anderem.
Dann gab es einen Tunesier, Boussadoun.
Ja.
Was sollten wir über den wissen?
Der war auch nach meinen Informationen eben beteiligt an der Entführung und war vom Typ her aber anders, sozusagen zugänglicher, hat in Deutschland auch gelebt, sprach fließend Deutsch und hat sich zum Beispiel Bundesliga-Fußballspiele auf dem Smartphone in Syrien angeguckt. Das waren dann so Momente, wo ich nicht diese akuten Vorbehalte hatte, wie im Falle des Commanders.
Das war dann möglicherweise ein eher beruhigendes Gefühl, dass einer, der Bundesliga-Ergebnisse auf dem Smartphone sich anguckt, einem hinterher nicht den Kopf abschneidet.
Tatsächlich war es so, dass ich mit dem vielleicht auch natürlich dadurch, dass er fließend Deutsch sprach, aber der hatte eine andere zugängliche Art und auch eine andere Ausstrahlung. Also war einfach nicht so im ersten Moment direkt unangenehm, dass es einem sozusagen die Kehle zuschnitt.
Wann haben Ihnen die Entführer gesagt, was konkret Sie eigentlich mit dieser Entführung bezwecken, was Sie wollen?
Sie haben relativ schnell gesagt, dass Sie keine politischen Ziele haben, sondern dass Sie im Grunde genommen einfach nur Geld wollen und dass ich mich jetzt auch nicht aufregen soll, weil Sie quasi auch mir jetzt nicht das Leben noch schwerer machen wollen, als es in dem Moment nach der Entführung schon war.
Haben Sie denn Ihnen mitgeteilt, mit wem Sie verhandeln und mit wem Sie dann möglicherweise auch einen Geiselaustausch bewerkstelligen wollen?
Also das immer nur am Rande. Die waren mir jetzt nicht mitteilungspflichtig mir gegenüber, aber sie haben natürlich immer mal wieder auch gesagt, dass sie mit Hilfsorganisationen in Kontakt standen oder eben versucht haben, zu meiner Familie Kontakt aufzunehmen und so weiter.
Es hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis Sie, glaube ich, die ersten Briefe bekommen haben. 2 Briefe nach insgesamt 10 Monaten, korrekt?
Genau, ja, ein bisschen über 10 Monate. Und das war eine sehr lange Zeit, weil ich dachte, oh mein Gott, die ersten Briefe nach dieser langen Zeit, bis ich das nächste Mal Briefe bekomme, dauert es wahrscheinlich noch mal so lang. Ich habe mich immer durch die Länge der Zeit immer versucht, daran zu orientieren, was ich schon hinter mich gebracht habe an Zeit, um dann das spiegeln zu können in die Zukunft und dachte, so viel habe ich geschafft, das schaffe ich jetzt nochmal.
SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit Nicole Köster und mit Gerd Reuter. Reuter ist Arzt mit Schwerpunkt Radiologie. Er hat 30 Berufsjahre hinter sich und sein Urteil über seinen Berufsstand, über die klassische deutsche Schulmedizin, über Kosten- und Nutzenrechnung fällt deprimierend aus.
Ja, zunächst mal, wenn man Medizin studiert hat und in den Beruf hineinkommt, überblickt man ja vieles gar nicht. Man ist am Ende des Studiums überzeugt, dass 90% dessen, was in der Medizin passiert, tatsächlich richtig gut und von Nutzen für die Patienten ist. Und im Laufe dieser Berufsjahre hat sich eben gezeigt, dass es das Gegenteil ist. Am Ende meiner 30 Berufsjahre ist eigentlich die Überzeugung so, dass ich sagen musste, 90% der Medizin schaden mehr, als sie nützen.
Erst am Ende oder war das vielleicht auch ein Prozess?
Es ist ein Prozess, der im Laufe der Zeit ist. Ich hatte mir auch mit Mitte, Ende 30 überlegt, ob ich vielleicht nochmal das Fach wechsle und etwas mache, was vielleicht mehr oder weniger unnütze Medizin enthält, nämlich Unfallchirurgie. Ich habe es dann nicht gemacht und habe lieber in meinem Fachgebiet noch versucht, medizinischen Unsinn, medizinische Übertherapie zu verhindern.
Wie sind Sie denn in diesem Prozess vorgegangen? Wie haben Sie festgestellt, das, was ich hier eigentlich mache, entspricht gar nicht so, vielleicht auch dem Eid des Hippokrates, dass Sie sagen, ich mache hier was Falsches?
Ja, als Radiologe kann man es vielleicht, wenn man es mit dem Sport vergleichen will, sehen, dass man so eine Art Linienrichter ist. Man ist gar nicht so direkt auf dem Spielfeld. Man macht ja vor allem Diagnostik, nur ganz wenig Therapie. Und man sieht aber als Linienrichter alles sehr genau. Und da erkennt man eben, wie viele Schäden durch Medizin entstehen. Und wenn man das sieht und häufiger sagen muss, dass das Unterlassen der Medizin für den Patienten günstiger gewesen wäre als das Behandeln, muss man irgendwann mal die Seite wechseln und sagen, wir müssen dafür sorgen, dass einfach nur die Medizin stattfindet, die tatsächlich wissenschaftlich gesichert sinnvoll für den Patienten ist.
Wie viele Schäden durch Medizin entstehen? Können Sie uns Beispiele nennen? Worauf beziehen Sie das konkret?
Ja, die Schäden durch Medizin sind einerseits die Schäden durch Operationsfolgen, dann durch Medikamente und dann die Klinikinfektionen. Und da haben wir ja relativ klare Zahlen. Klinikinfektionen werden zwar gern immer 15.000 pro Jahr Tote kommuniziert, Das Deutsche Institut für Krankenhaushygiene besagt aber, dass es etwa 30.000 bis 40.000 sind. Das entspricht auch der lebensweltlichen Erfahrung nach 30 Jahren Medizin. Dann wissen wir bei Medikamentenwirkungen, dass 0,3% der Patienten in deutschen Kliniken maßgeblich oder ausschließlich an Medikamentenwirkungen versterben. Und da haben wir eben 20 Millionen Klinikpatienten und 0,3% davon sind 60.000 bis 70.000 Tote jedes Jahr. Und bei den Operationen, da hat es ja vor einigen Jahren eine EU-weite Studie gegeben, dass die Quote 2,5% in Deutschland beträgt, von Menschen, die innerhalb von 30 Tagen nach einer Operation versterben.
Ein langes und glückliches Leben, das ist das Ziel von uns allen, unterstützt und begleitet von Ärzten und Medizinern, die nur unsere Gesundheit im Auge haben. Das ist das Ideal, die Realität sieht anders aus, sagt zumindest der Arzt und Radiologe Gerd Reuter, der nach 30 Berufsjahren zu dem Ergebnis kommt, verdammt viel in der Medizin läuft falsch. Beispiel: viel zu häufige und häufig sinnlose Bandscheibenoperationen.
Bandscheibenvorfälle sind so alt wie die Menschheit. Wir wissen ja, dass sie durch schweres Heben ausgelöst werden können. Menschen haben früher viel schwerer gehoben als wir heute. Sind aufgetreten. Die Klinik ist ganz typisch mit Nervenlähmungen und zeitweisen Gefühlsstörungen. Und das bildet sich innerhalb von mehreren Wochen zurück. Und das macht es auch heute, wie da viele Patienten immer wieder festgestellt haben, die sich nicht haben operieren lassen. Man wird halt schneller beschwerdefrei, wenn man sich operieren lässt. Hat aber dann ein Risiko, dass in 20-30% der Fälle es an der gleichen Stelle zum erneuten Bandscheibenvorfall kommt. Und wer sich nicht operieren lässt und das Bandscheibenmaterial schrumpft, der hat eine stabile Verklebung. Und das zeigen Studien, 2 Jahre nach einer Bandscheibenoperation sind die nicht operierten deutlich besser als die operierten.
Aber es sind natürlich höllische Schmerzen, durch die die Patienten gehen müssen. Was raten Sie dem Patienten, um dann dennoch möglichst schnell beschwerdefrei zu werden, wenn sie auf die Operation verzichten wollen?
Ja, man muss die Zeit der starken Schmerzen überbrücken und dafür haben wir ja in der Medizin heute einige Möglichkeiten. Man kann gezielt eine entzündete, komprimierte Nervenwurzel infiltrieren, unter Sicht zum Beispiel der Computertomographie, und kann hier für einige Zeit die Beschwerden erheblich reduzieren. Man kann eine Physiotherapie machen, die die Muskulatur stärkt und notfalls halt auch systemisch mal für kurze Zeit Schmerzmittel geben. Und das reicht aus, dass dann, wenn man diese Medikamente und diese Maßnahmen absetzt, beziehungsweise die nicht mehr wirken, die Beschwerden gar nicht mehr so schlimm sind und der Betroffene ohnehin keine Operation haben will.
Können Sie das als Radiologe so beurteilen oder haben Sie sich das angelesen über Studien?
Nein, ich habe ja sehr viele Patienten selbst durch gezielte Infiltrationen behandelt. Also das ist eine Tätigkeit über 20 Jahre, wo ich sehr viele Patienten gesehen und gesprochen habe und eben auch gesehen habe, was nach Operationen passiert ist.
Über Nebenwirkungen haben wir eben schon kurz gesprochen. Es gibt ja auch heute die Meldung, dass gewarnt wird vor starken Nebenwirkungen bei Antibiotika und dass die Pharmakonzerne vor den gängigen Antibiotika warnen. Sie haben schon sehr lange vor Antibiotika gewarnt. Sehen Sie sich dahingehend jetzt bestätigt?
Ja, natürlich. Antibiotika sind Mittel, die fast nie einen Sinn machen. Warum? Weil wir sind ja als Menschen jetzt keine Einzelpersonen, sondern wir sind für die Bakterien, die wir beherbergen, eine Art Korallenriff. Und wir sind so gesund wie die Bakterien in und auf uns. Und alle Arten von Antibiotika-Konservierungsstoffen, die wir zu uns nehmen, die machen Bakterien kaputt. Und leider die überwiegende Anzahl derjenigen, die für uns gut sind. Und damit geben wir natürlich einer Umstimmung dieser bakteriellen Welt, die wir in uns tragen, Vorschub. Nämlich die schädlichen Bakterien für uns, die gewinnen dann Überhand. Und die produzieren vielleicht chronisch Giftstoffe, die uns dann krank machen.
Es wäre eins Leute der Woche jetzt mit dem Mann, der für viele vollkommen überraschend vor 8 Jahren als erster grüner Politiker Ministerpräsident in einem Bundesland wurde, der erst der Chef war von Grün-Rot. Und jetzt der Chef ist von Grün-Schwarz. Als Winfried Kretschmann in dieser Woche bei uns war, ging es um die Verwerfungen der Stuttgarter Koalitionsregierung, um Europa und die Europawahl und auch um die Schülerproteste freitags für eine neue Klimapolitik.
Man muss auch manchmal zu drastischen Mitteln greifen. Sowas nennt man ziviler Ungehorsam. Da geht es um eine ganz wichtige Frage für die ganze Menschheit. Das ist schon mal wichtiger als jetzt auch mal ein paar Freitage im Unterricht zu sein. Aber irgendwann muss man damit aufhören und außerhalb des Unterrichts demonstrieren. Denn es geht ja um die Sache und nicht um den Unterrichtsausfall.
Ansonsten, wenn Sie sich an Ihre eigene Jugend, an Ihre eigene rebellische Jugend erinnern, ist das, was da freitags heute passiert, doch relativ harmlos.
Nein, es ist aber auch ehrenwert. Ich meine, ich habe auch die Schule geschwänzt, aber nicht wegen ehrenwerter Motive, sondern wegen aus Faulheit und Selbstsucht.
Dieses Thema ist A, kompliziert und B, wechseln sozusagen die Positionen auf eine fast irrationale Art. Also die Amerikaner unter Obama waren Klimabefürworter, in Anführungsstrichen, unter Trump jetzt das Gegenteil. Und die Chinesen, die vorher die Umwelt verpestet haben, sind jetzt Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Eine komische Welt?
Ja, sowas hätte man sich, glaube ich, nie vorstellen können, dass sowas passiert. Dass die freie westliche Welt sozusagen Rückschritte macht und ein autoritäres System wenigstens sich solchen Grunderkenntnissen nicht verweigert. Die bauen immer noch genug Kohlekraftwerke, also heilig sprechen müssen wir die jetzt wirklich nicht. Aber sie haben erkannt, die Zukunft liegt in den regenerativen Energien und sie haben auch erkannt, der Klimawandel betrifft uns ganz konkret, auch die Küstenstädte in China.
Was lernen wir als Europäer, auch als Deutsche oder sogar als Baden-Württemberger daraus und welche Möglichkeiten einer neuen Kooperation entstehen da?
Ja, einfach Europa muss wieder zu sich finden und handlungsfähig werden. Wir müssen eigentlich die Standards setzen. Wir wissen, was es bedeutet, wenn man nationalistisch agiert, wenn nur jeder schreit, mein Land first. Die Europäische Union hat uns eine sehr lange Phase von Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht. Davor waren wir ein Kontinent der Kriege. Der Erste Weltkrieg, der ist ja gerade mal 100 Jahre vorbei, ist nur durch Nationalismus entstanden. Nur durch Nationalismus. Und diesen Gang wieder einzuschalten, ist erstens der Rückwärtsgang, kommt man nicht vorwärts, und zweitens hat er schon mal in die Katastrophe geführt.
Ändert aber nichts daran, dass diesem Europa in einem wahnsinnigen Ausmaß Verachtung bis Hass entgegenschlägt.
Ja, aber das ist einfach irrational, nicht? Es gibt eben Leute, die glauben, man kann die Welt wiederherstellen, wie sie mal war. Das kann kein Mensch, das kann nicht gelingen. Am deutlichsten sehen jetzt die Briten, was sie sich eingebrockt haben. Ja, das Land ist ja nah am Chaos. Die Verflechtungen sind in jeder Hinsicht so groß, dass das nur mit großem Schaden erfolgen kann für Großbritannien und für die Europäische Union. Und dann wird aus Great Britain schnell Small England.
Man muss schon mit mir rechnen. Das ist momentan die sibyllinische Standardantwort von Winfried Kretschmann, wenn man ihn fragt, ob er in 2 Jahren nochmal antreten wird. Wobei er sich, das hat er in dieser Woche in Leute gesagt, im Sommer entscheiden wird. Eine Rolle wird dabei vermutlich auch spielen, dass Kretschmann seit Jahren der beliebteste deutsche Ministerpräsident ist. Wie gänzlich anders und ziemlich fremdbestimmt dieses Leben als Spitzenpolitiker ist, darüber haben wir auch mit ihm gesprochen.
Politisch war das natürlich ganz klar die größte Überraschung meines Lebens.
Ein wahnsinniger Stressfaktor, der sich da auf Ihr Leben draufgesetzt hat, auch?
Auch.
Der sich möglicherweise dann im Lauf der Jahre ein bisschen abgemildert hat durch die Routine, die man in einem solchen Amt auch bekommt?
Würde ich nicht sagen. Das könnte ich jetzt nicht bestätigen. Es gibt natürlich Routine in dem Amt, aber man muss aufpassen, dass man ihr nicht erliegt. Mhm. Es kommen immer völlig neue Sachen vor, neue Koalition mit einem ganz anderen Partner. Routine gibt's eigentlich nicht und sie ist auch gefährlich. Man muss immer wach sein, neugierig bleiben, präsent sein, damit man die Aufgaben anpackt. Von Routine halte ich nicht so viel, obwohl man sie braucht. Sonst würde man ja auch ersaufen, wenn man das Rad jeden Tag neu erfinden wird. Da wird man es gar nicht überleben.
Haben Sie ein Stück weit in diesem Amt auch eine neue Gelassenheit gefunden oder sich erarbeitet oder widerspricht das einfach komplett Ihrem Naturell?
Nein, man muss schon auch gelassen bleiben, obwohl ich mir das jeden Tag sage, dass ich gelassener werden sollte. Aber wenn man sich auch ärgert und Emotionen in einem hochsteigen, dann bleibt man auch lebendig. Aber Gelassenheit muss man als Grundzug haben.
Gehört zu dieser Gelassenheit auch dieses doch fremdbestimmte und schnell getaktet fremdbestimmte Leben so zu akzeptieren, wie es halt ist?
Ja, das muss man. Vor allem auch am Wochenende die nötigen Freiräume schaffen.
Machen Sie das?
Das mache ich.
Auch unter der Prämisse, dass es für einen aktiven Politiker ja auch nicht schlecht ist, wenn er mal irgendwie ein paar Stunden zum Nachdenken kommt? Ja,
absolut. Aus Geschäftle Huberei entsteht nicht wirklich nichts Nachhaltiges. Das ist so eine Attitüde, immer so zu tun, als müsste man Tag und Nacht arbeiten. Ich muss leider sehr viel arbeiten. Unter 12 Stunden gibt es normale Arbeitstage nicht. Man muss jetzt nicht so tun, als muss man jetzt dauernd rumrödeln wie ein Irrer. Ich meine, ich gucke, dass ich mindestens einen Tag am Wochenende nichts machen muss. Gelingt zwar auch nicht immer, auch mal einen halben Tag dazu. Anders geht es gar nicht.
Ihr Vorvorgänger Günther Oettinger war bekannt dafür, dass er pro Arbeitstag etwa 350 Termine wahrgenommen hat. Sie haben das, als Sie noch Oppositionspolitiker waren, immer ein bisschen belächelt und sich, glaube ich, hinterher ein Stück weit korrigiert.
Ja, ich habe ja mal zu ihm gesagt, er soll nicht auf jedes Hackerbärlesfest gehen. Das musste ich Abbitte leisten, nicht? Das repräsentative Aufgaben gehören nun mal dazu. Das sind auch große Zeitfresser, aber das muss man auch machen.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Jetzt mit Nicole Köster und mit einem Mann, über den die Mail on Sunday mal geschrieben hat. Ian Kirscher gehört zu der kleinen Handvoll Historiker, deren Bücher auch in 100 Jahren noch gelesen werden. Und tatsächlich ist Kirscher einer der ganz großen Geschichtsprofessoren unserer Zeit, der in seinem aktuellen Buch Achterbahn die dramatische Geschichte Europas von 1950 bis heute beschreibt. In SWR1 Leute erzählte Ian Kirscher auch, warum er sich so schwer damit getan hat, als die britische Königin ihn zum Ritter schlagen wollte.
Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Tage gezögert, ob ich den Titel annehmen sollte oder nicht. Und eines Tages setzte meine Frau den Kugelschreiber und das Papier vor mich hin und hat gesagt, unterschreibe. Und das habe ich dann getan. Ich muss damit leben und ich kann damit leben, aber ich mag diese Ehrentitel irgendwie nicht so sehr.
Okay, dann ein letztes Mal. Sie wurden zum Sir gezwungen, aber natürlich nicht ohne Grund, weil Sie sich verdient gemacht haben. Sie sind einer der bedeutendsten Historiker der Gegenwart. Sie wurden auch international bekannt durch Ihre zweiteilige Hitler-Biografie und Sie haben sich da intensiv mit dem Führermythos auseinandergesetzt. Sie haben über Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg geschrieben, über die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Und gerade für die deutsche Geschichte gelten Sie als ausgewiesener Experte. Welchen Reiz hat denn für einen Briten wie Sie speziell die deutsche Geschichte?
Ich glaube, dass der Reiz war eigentlich, um dieses Rätsel zu erklären, für mich selber jedenfalls, warum ein Land, das ich inzwischen ein bisschen kennengelernt hatte, wo die Leute mir so normal vorkamen, wie Leute, freundliche, reizende Leute, warum dieses Land eigentlich von Hitler dann den Aufstieg der NSDAP und Hitler dann ermöglicht hatte. Das war für mich die naheliegende Frage, die mich gereizt hatte, dann die Geschichte der NS-Zeit dann zu untersuchen. Und das hat mich dann natürlich 3 Jahrzehnte dann beschäftigt.
Und den Fall der Mauer haben Sie in West-Berlin miterlebt? Inwiefern?
Und an dem Abend des 9. November saß ich in einer Kneipe in West-Berlin. Ich habe das Ganze total verpasst. Und ich kam dann nach Hause, spät am Abend, und mein jüngerer Sohn Steven, der hätte dann schon längst im Bett sein müssen, weil er dann früh aufstehen musste wegen der Schule. Und ich habe gesagt, Dad, die haben die Mauer aufgemacht. Und ich habe gesagt, Steven, geh ins Bett, es ist sehr spät. Ich sage, nee, die Mutti hat angerufen von England aus. Sie hat es bei der BBC in den Nachrichten um 9 Uhr gehört. Also ich hörte über den Fall der Mauer von meinem Sohn über England. Ja, ja. Ist dann merkwürdig.
Und Sie sind dann ja auch rüber. Und wie wurde reagiert, als festgestellt wurde, das ist kein Ostdeutscher, den ich da gerade umarme?
Eine Bekannte von mir aus der Bochumer Zeit hat mich frühmorgens angerufen, an dem 10., hat gesagt, gefragt, ob ich Lust hätte, dann nach Ostberlin rüberzugehen. Und einer rannte auf mich zu, hat mich dann fest umarmt und sagt, herzlich willkommen im Westen. Wo kommen Sie dann her? Ich sagte, aus Manchester, England. Und habe ich dann fallen lassen, als ob ich dann ein heißes Semmel wäre. Und ich bin dann zum nächsten gerannt.
Also da waren nur die Ostdeutschen was wert Moment. Ja.
Und ich habe am nächsten Tag, ging ich dann zu einer Bank. Ich wollte nur Geld holen. Dann ging ich dann zur Dresdner Bank in Berlin, in West-Berlin, wollte nur mein normales Geld holen. Und ich dachte, sind Sie wegen Begrüßungsgeld hergekommen?
Sie hätten auch richtig Geld machen können, Herr Kirschow.
Ja, da wurde ich faktisch rausgeschmissen aus der Bank, weil ich kein Ostdeutscher war.
SWR 1, Leute der Woche zum Schluss der Sendung mit dem berühmtesten deutschen Puppenbauer und Puppenspieler, mit Martin Reinl. 12 Jahre lang ließ Reinl seine Puppen in der WDR-Sendung Zimmerfrei tanzen. Und eine seiner Figuren führte auch durch die Sesamstraße. Über seine extrem frühe Puppenbegeisterung erzählte Martin Reinl in Leute bei Nicole Köster.
Es war so, ich wollte als Kind schon immer Handpuppen haben. Und deswegen fand ich normale Teddybären, die so geschlossen waren, wo man nicht mit der Hand reingreifen konnte, fand ich langweilig. Und ich wollte da immer eine Handpuppe draus machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einen Teddy und eine Schere und fertig ist die Handpuppe. Also wenn man das unten aufschneidet, diese Wolle da rausnimmt und die Hand reinsteckt, fertig ist die erste Puppe.
Im Alter von wie vielen Jahren haben Sie zum ersten Mal zur Schere gegriffen, um den Teddy aufzuschlitzen?
Ja, als ich alt genug war, eine Schere zu bedienen wahrscheinlich. Ich habe da jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Aber also meine Mutter war natürlich nicht sehr begeistert davon. Ich aber schon.
Inzwischen sind es mehr als 300 Puppen. Sie haben nicht alle geschlitzt, sondern Sie bauen sie inzwischen auch selbst.
Nachdem ich den ersten Teddy aufgeschlitzt und einmal auf links gedreht hatte, habe ich ja dann gesehen, wie das funktioniert oder wie man die Teile zusammensetzen muss, damit da eine Figur draus wird. Und dann konnte ich mir das selber machen.
Und da sind richtig berühmte Figuren inzwischen mit dabei. Stellen Sie uns mal ein paar vor.
Ich mache verschiedene Sachen. Ich habe natürlich jahrelang den Vivaldi gemacht und das alte Zirkuspferd heißt Ferdinand.
Kennt man aus Zimmerfrei.
Zimmerfrei oder aus der Vivaldi-Show beim WDR. Und dann fürs Kinderfernsehen mache ich eine Serie mit Jan und Henry, den zwei Erdmännchen. Dann mache ich noch die Sesamstraße mit, wo ich den Elmo spiele und Grobi. Und Wuselgusel gibt es noch bei Super RTL. Also ich wuchere mich durch alle Sender mit allen Figuren, die da so rumtanzen.
Sie sind da echt auf allen Kanälen vertreten. Was macht denn diesen Reiz dieser Figuren aus und warum ist das so erfolgreich? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Also ich glaube, es ist zum einen erstmal das, dass ich einfach Spaß an der Arbeit habe. Und ich glaube, in irgendeiner Form überträgt sich das auch auf die Zuschauer. Und dann ist es so, gerade für die Erwachsenen stelle ich immer wieder fest, dass ich denen so ein Stück Kindheit nochmal zurückbringe, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht als Kind Vivaldi gesehen haben, aber man hat halt Vergleichbares gesehen wie die Sesamstraße oder wie die Muppet Show. Und ich glaube, ich gebe den Leuten nochmal so ein Gefühl von Kindheit wieder. Ich sage auch immer, ich erlaube den Leuten nochmal 2 Stunden lang ein Kind zu sein, wenn sie sich das anschauen. Und zeige ihnen auch, es ist nichts Schlimmes, wenn man als erwachsener Mensch über Puppen lacht oder sich amüsiert.
Gab es denn bei Ihnen eine ganz besonders prägende Figur, wenn Sie gerade Sesamstraße und Muppet Show erwähnen?
Ja, diese beiden Serien natürlich primär. Also da habe ich jetzt gar keinen...
Aber Krümelmonster oder irgendwie...
Ja, das wechselte immer. Also natürlich, Kermit der Frosch war natürlich schon immer großartig. Und dann gibt es halt verschiedene Figuren. Als Kind mag man Ernie in der Sesamstraße, als Erwachsener Bert. Das ist... Weil Ernie natürlich sehr albern und sehr verspielt ist. Und Bert ist eigentlich die viel lustigere Figur, weil er einfach so ein wunderbarer Langweiler ist, der durch den ja die Sachen von Ernie erst komisch werden, weil der halt irgendeine Reaktion bietet.
SWR 1, Leute der Woche.